Ja, mit den Bibelentdeckern machen wir direkt weiter. Das passt sehr gut, das Lied. Schön, dass so viele da sind, mit denen wir jetzt gemeinsam so ein bisschen die Bibel entdecken dürfen. Die Bibel stellt uns viele sogenannte Männer Gottes vor, die uns Vorbild sein dürfen. Die Männer Gottes, das sind Menschen wie zum Beispiel Mose oder David oder auch Paulus im Neuen Testament, aber auch Frauen Gottes, das dürfen wir nicht vergessen, gibt es. Frauen wie Ruth, wie Esther oder wie die Maria, alle diese, die haben eins gemeinsam. Sie waren gottesfürchtig, sie lebten mit Gott, sie vertrauten mit Gott und sie gaben Gott die Ehre. Sie waren teilweise sehr mutig, sei es nur alttestamentlich Gläubige oder die aus dem Neuen Testament, die zur Brautgemeinde unseres Herrn Jesus gehören, wie wir heute auch. Aber alle hatten auch gemäß Römer 3, Vers 26 gesündigt und würden normalerweise nicht die Herrlichkeit Gottes erreichen, wenn sie sich nicht hätten durch Gott begnadigen lassen. Das gilt auch für diese Männer und Frauen Gottes. Ich möchte heute über einen Mann Gottes aus dem Alten Testament etwas sagen. Eine Person, die uns auch im Neuen Testament noch begegnet, wo er uns als einer der Glaubenszeugen vorgestellt hat, die uns ein Vorbild sein sollen im Glauben. Und zwar ist das eine Geschichte, die schon sehr, sehr lange her ist und die heute aber von besonderer Aktualität ist. Wenn wir im Rundfunk oder Fernsehen irgendwas einschalten und wir lesen eine Nachrichtensendung oder ein Nachrichtenspecial oder Polit-Talk, dann begegnet uns das. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, über welchen Mann Gottes aus dem Alten Testament ich was sagen möchte. Schon jemand eine Idee, wer es sein könnte? Lange her. Dann gebe ich euch nur einen Tipp. Die Person wird im Neuen Testament auch Prediger der Gerechtigkeit genannt. Als Prediger der Gerechtigkeit wird bezeichnet Noah. Noah, der Mann Gottes, soll uns heute unser Thema sein. Noah, die Sintflut und wir Menschen des 21. Jahrhunderts. Das ist das Thema, was ich mir überlegt hatte für heute. Im Jahr 2004 erschien schon ein Buch von Peter Hane mit dem Titel Schluss mit Lustig. Da ging es um die Spaßgesellschaft, Es ging um fehlendes Pflichtbewusstsein, um fehlende Ernsthaftigkeit und dass die Leute immer mehr mit banalen Dingen beschäftigt sind. Und in dem Buch von Peter Hane gab es auch einigen Bezug zu Noah. Dann gab es vor ein paar Jahren mal in einem Andachtsbuch noch einen Beitrag, der hieß die Überschrift Spaßgesellschaft, nach uns die Sintflut. Und da möchte ich gerne mal ein bisschen mit einsteigen, mit diesem Beitrag aus dem Andachtsbuch. Da heißt es, viele Menschen freuen sich heutzutage in der Spaßgesellschaft zu leben. Egal ob in Europa, in den USA, in Japan, Südkorea, Moskau, Shanghai, Hongkong oder Dubai, gibt es die Reichen und Schönen, die sich in der Schickeria wohlfühlen, die über viel Geld verfügen und für die das Leben aus Feiern und Genießen besteht. Am 20.11.2008 gab es eine dieser wohl größten Partys dieser Gesellschaft. In Dubai wurde die Palme, die künstliche Insel, mit all diesen Luxusvillen eröffnet. Für 2000 geladene Gäste gab es Feuerwerk, ein Feuerwerk, das 7-mal so groß war wie das Feuerwerk der Olympia-Eröffnungsfeier in Peking auch im Jahr 2008. Es gab 1,7 Tonnen Hummer und so weiter. Die Feier im Hotel Atlantis in Dubai kostete 25 Millionen Euro. Die wurden auf den Kopf gehauen für ein paar Stunden Feiern, um diese Palme, um diese Luxusvillen einzuweihen. Und eine Übernachtungssuite kostete nochmal 25.000 US-Dollar. Angesichts der soeben weltweit einsetzenden damals Finanz- und Wirtschaftskrise sagte der britische Unternehmer Sir Richard Branson in seiner Ansprache, ich glaube, dies wird die letzte große Party dieser Dekade und vielleicht auch der nächsten Dekade sein. Die Finanzkrise ist wirklich hart. Ihr sollt es hier und heute genießen. Der Herr Jesus Christus vergleicht die letzten Tage seiner Endzeitrede mit den Tagen Noahs. Damals kam die Menschheit durch die Sintflut um. Nun hat die Gottlosigkeit auf der Erde wieder so zugenommen wie damals. Bald wird der Herr wiederkommen, um seine Leute zu sich in den Himmel zu holen, über diese Erde schlimme Gerichte hereinbrechen zu lassen. Hatte Richard Branson eine Ahnung davon? Noch fordert uns Gott auf, umzukehren und Gott zu dienen. Seien wir auf die ewigen Dinge ausgerichtet, denken wir nicht nach uns die Sintflut, denken wir lieber vor uns das Gericht, denken wir lieber darüber nach. So viel der Beitrag aus diesem Andachtsbuch. Genau das, was Peter Hane aus dem Beitrag hier in dem Andachtsbuch hervorgeht, finden wir in der Endzeitrede des Herrn Jesus auch beschrieben. Und wir können als Christen, die wir die Bibel lesen und ihr Glauben gut verstehen, wie es dann aussieht in der Spaßgesellschaft, wenn plötzlich alles anders ist als vorher. Wenn das Verderben über die gottlose Gesellschaft kommt. Ein weiteres Beispiel möchte ich noch nennen, was so ganz explizit darauf hinweist, wie es dann aussehen wird, wenn der Herr wiederkommt, die Spaßgesellschaft zurückbleibt. Und wir mit dem Herrn gehen, aber wie schlimm es dann für die Menschen auf der Erde sind. Es gab da mal ein Ereignis, es gab schon viele Terroranschläge, aber einer, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, immer wenn ich ein Fußballspiel sehe im Fernsehen, dann fällt mir die Szene wieder ein. Es war im Jahr 2015, als diese schlimmen islamistischen Anschläge in Paris stattgefunden haben. Da spielte die deutsche Nationalmannschaft in Paris im Stade de France, das war nur ein Freundschaftsspiel. Und an vier verschiedenen Orten rund um das Stadion rum in Paris gab es ganz schlimme Terroranschläge. Und die Nationalmannschaft musste in den Katakomben des Stadions hausen, weil man nicht wusste, ob nicht im Stadion auch noch ein Anschlag passierte. Und kam erst spät in der Nacht aus dem Stadion wieder raus. Und der schlimmste dieser Anschläge war im Bataclan-Theater in Paris. Da spielte die Heavy-Metal-Gruppe, die hieß Eagles of Death Metal. Die spielte gerade den Titel Kiss the Devil, also auf Deutsch Küss den Teufel haben die gespielt. Küsst den Sohn steht in Psalm 2, Vers 12 und der ganze Vers lautet, küsst den Sohn, also den Sohn Gottes, den Herrn Jesus, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich in ihm bergen. Da dürfen wir zugehören, zu den Glücklichen. Dieses schlimme Ereignis im Bataclan-Theater, wo die Zuhörer dem Teufel zujubelten und dann innerhalb weniger Sekunden in der ewigen Verdammnis landeten, ist sicher ein besonders markantes Beispiel von dem, was der Herr Jesus in seiner Endzeitrede meint. Ich möchte ein paar Verse vorlesen aus Matthäus 24, ab Vers 36, und zwar die Verse aus der Endzeitrede, die von unserem heutigen Mann Gottes reden, wo wir drüber uns ein bisschen austauschen wollen, wo wir ein bisschen drüber lernen wollen, nämlich über Noah. Matthäus 24, ab Vers 36. Von jedem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel der Himmel, sondern nur der Vater allein. Denn wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird genommen und einer gelassen. Zwei Frauen werden am Mühlstein stehen, eine wird genommen und eine gelassen. Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommen würde, so hätte er wohl gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Deshalb auch ihr, seid bereit, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Das sind evangelistische Verse, ernste Warnungen für die Menschen, die dann auf der Erde sind, wenn der Herr wiederkommt. Und wenn es ist wie in den Tagen Noahs, wir leben heute auch wie Noah damals in der Spaßgesellschaft. Die Menschen wollen heute wie damals nichts von Gott wissen, aber der Herr kommt bald wieder. Und das sind aber nicht nur evangelistische Verse, das sind auch Verse für uns, die wir den Menschen um uns herum, die nicht in die Eiche gehen möchten, die auf dem Weg ins Verlorensein sind, dass wir denen ein Licht sein dürfen. Es spricht nichts gegen Feiern, wo auch wir Christen hingehen dürfen. Wir dürfen zu Familienfeiern gehen, wir dürfen zu Betriebsfeiern gehen, wenn wir dazu eingeladen sind. Und es spricht auch nichts gegen seriöse Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen. Das spricht absolut gar nichts gegen. Aber da, wo gespottet wird, wo einfach nur abgefeiert wird und wo Gotteslästerer sich aufhalten, da haben wir Christen nichts zu suchen. Es sei denn, wir gehen dahin, um den Menschen das Evangelium zu bringen, was sicher Noah damals auch getan hat. Es gibt eine Gemeinde in Köln, da kenne ich welche, die da hingehen. Kölnblick heißt die Brüdergemeinde in Köln. Die gehen auch zum CSD, also zum Christopher Street Day, aber eben nicht zum Abfeiern, sondern um da Traktate zu verteilen und die Menschen auf den Weg hinzuweisen. Das ist sicherlich eine gute Sache. Das dürfen wir auch tun. So viel erstmal zum Vergleich des Herrn, der die Tage Noahs mit unseren Tagen vergleicht. Noah, die Sintflut und wir Menschen des 21. Jahrhunderts. Wir dürfen nicht behaupten, dass der Herr in diesem Jahrhundert wiederkommt. Aber ich denke mal, es spricht sehr, sehr vieles dafür, dass viele von uns, die hier im Raum sind, nicht mehr durch den Tod gehen müssen. Wir wissen es nicht, wir dürfen es nicht behaupten. Aber wenn man sich die Zeiten anguckt und die Gesellschaft anguckt, spricht vieles dafür, dass wo wir uns als Christen darüber freuen dürfen, wir nicht mehr vielleicht durch den Tod gehen müssen, dass wir wirklich den Herrn erwarten dürfen. Kommen wir nun aber zur Geschichte Noahs, von der wir gerade gehört haben. Es handelt sich um ein geschichtliches Ereignis vor gut 4000 Jahren. Die Geschichte, die hat mich schon als Jugendlicher sehr fasziniert. Habe ich schon in der Kinderstunde und in der Jugendstunde drüber gehört. Und die Geschichte fasziniert auch andere und sie eignet sich immer sehr gut als Evangelium, wenn Menschen bereit sind, auf Christen zu hören. Ich durfte einmal einen evangelistischen Vortrag halten auf dem Flachdach des 13. Geschosses eines Hauses in Singapur. Da waren diese HDB-Flats, das sind die vom Housing Development Board, so eine Art sozialer Wohnungsbau und oben sind also als Gemeinschaftseigentum eine Dachterrasse drauf. Und wir waren dabei befreundet mit einem christlichen Ehepaar, die also wirklich Kinder Gottes waren. Und der Mann, der hieß Abel, so wie der Abel aus der Bibel. Und der hat mich gebeten, weil sie einer europäischen Langnase hören die ungläubigen Chinesen viel eher zu, als wenn einer von denen spricht. Nicht, dass wir was für eine bessere Botschaft haben, aber wenn eine andere Kultur da ist, dann hören die eher zu. Und da durfte ich über die großen Ereignisse der Weltgeschichte, durfte ich was sagen. Die großen Ereignisse der Weltgeschichte fingen an mit der Schöpfung und dann eben aber auch mit dem Sündenfall und dann mit der Sintflut, wo ich mich ein bisschen länger drüber aufgehalten habe und dann Turmbau zu Babel, dann die Geburt des Herrn, der Tod des Herrn, die Auferstehung des Herrn und all das, was noch kommt in der Zukunft. Und da habe ich festgestellt, dass sich Noah immer sehr gut anbietet, wenn ungläubige Menschen zuhören. Und bei der Geschichte waren die wirklich ganz Ohr und haben ganz andächtig zugehört. Ich möchte Noah, den Mann Gottes, vorstellen, der mir ein persönliches Vorbild immer schon gewesen ist, dem ich aber leider auch oft persönlich nicht ausreichend nachgeeifert habe, muss ich sagen. Ich möchte nun etwas sagen über die Geschichte damals, in welcher Zeit lebte Noah und was war so der ganze Kontext da drumherum, das Geschichtliche. Und dann möchte ich als Zweites noch etwas sagen über einige Kernaussagen aus der Geschichte Noahs, die uns heute was zu sagen haben, die uns heute etwas lehren. In der 10. Generation nach Adam und Eva, nur knapp 2000 Jahre nachdem Gott den Menschen erschaffen hatte, war die Bosheit des Menschen so groß, dass Gott eingreifen musste. Gott sagte, und das ist bemerkenswert, es reute ihn, dass er den Menschen geschaffen hatte. Der Mensch hatte das Gewissen bekommen, konnte selber entscheiden, Gutes oder Böses zu tun. Der Mensch hat das Böse gewählt und es reute Gott, dass er den Menschen geschaffen hatte. Adam und Eva hatten gesündigt. Adam musste hart arbeiten für den Broterwerb. Eva musste unter Schmerzen Kinder gebären. Es gab Krankheit, es gab Tod. Aber trotzdem gab es damals auch die Möglichkeit eines glücklichen Lebens, wenn Menschen nämlich bereit waren, auf Gott zu hören und Gott gegenüber gehorsam zu sein. Dann konnten die Menschen trotz des Sündenfalls, als sie aus dem Paradies vertrieben waren, immer noch glücklich leben. Es gab solche und solche Menschen. Abel zum Beispiel tat, was Gott wollte. Kain hat seinen Bruder aus Neid umgebracht, war ein Mörder. Es gab also die gottesfürchtigen und die gottlosen Menschen schon damals. Die Menschen wurden über 900 Jahre alt. Über 900 Jahre alt. Eltern erlebten viele Generationen, hatten Hunderte oder gar Tausende von Nachkommen, die sie persönlich erlebten. Sie kannten ihre Ur-Ur-Ur-Urenkel, weil die eben so alt wurden. Und zwei der Söhne von Adam und Eva waren Kain und Abel. Und da die Menschen so lange lebten, vermehrten sie sich so stark, dass Kain als einer der erst zweiten Generation Mensch bereits ein Städtebauer wurde. Kain baute eine Stadt und er nannte sie nach seinem Sohn Hanoch. Kann man in 1. Mose 4 nachlesen. Nachdem jetzt die ersten Städte entstanden waren, war noch ein geringer Teil der Erde nur bewohnt. Das waren hauptsächlich Teile des heutigen Irak, der Osttürkei, sowie des Irans, Armeniens und Georgiens. Da lebten damals die Menschen. Gottesfürchtige Menschen, das war eine Minderheit um Abel und seinen Bruder Seth und deren Nachkommen. Und böse Menschen, die Gott ablehnten, wie Kain und seine Nachkommen, die vermischten sich mehr und mehr. Wobei jetzt der Einfluss der Gottlosen auf die Gottesfürchtigen sehr, sehr viel stärker war als umgekehrt. Der Eindruck der Gottesfürchtigen auf die Gottlosen war eher geringer, sodass als Quintessenz gesagt werden konnte, dass die Menschen in der Zeit vor der Flut böse und gottlos waren, bis auf ganz wenige Ausnahmen. In dieser Zeit lebte Noah. Noah, der bis zur Flut wohl ohne Sünde war, soweit wir es aus der Bibel entnehmen können. Noah wurde geboren von dem damals 182 Jahre alten Vater Lamech und mit 500 Jahren zeugte er seine Söhne Sem, Ham und Japhet. Und Lamech, Sem, Ham und Japhet, sorry. Lamech war der Vater. Als Noah 600 Jahre war und seine Söhne 100 Jahre, kam die Flut. Der Grund war, wie gehört, dass Gott so böse war und Schluss machen wollte. Mindestens der damals bewohnte Teil der Erde, vermutlich die ganze Erde, wurde überflutet, als Gott dieses Gericht an den Menschen ausübte. Höher als der höchste Berg, das war der Berg Ararat, damals 5200 Meter, sodass alles Fleisch, alle Menschen, alle Tiere umkamen, alle Landtiere zumindest umkamen. 15 Meter darüber, so hoch stieg das Wasser. Eine Ausnahme, die nicht umkam, das war Noah, seine Frau, seine drei Söhne und seine drei Schwiegertöchter. Diese acht Personen, die gottesfürchtig lebten als Familie, die haben die Flut überlebt und die hat Gott dadurch gerettet. Und nach der Flut versprach dann Gott den Menschen, die Erde bis zu dem Ende ihrer Existenz, also solange die Erde existiert, nicht mehr zu verderben. Bevor wir jetzt zum zweiten Punkt kommen, nämlich zu den Sachen, die uns ganz gezielt was zu sagen haben noch aus dieser Geschichte, möchte ich einfach, um die Bibel auch selbst sprechen zu lassen, von dem, was wir gerade gehört haben, noch ein paar Verse aus 1. Mose lesen, nur einzelne Verse aus den Kapiteln 6 bis 9. Da lesen wir erstmal in 1. Mose 5. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und Mühe. Und dann Vers 32. Und Noah war 500 Jahre alt und zeugte Sem, Ham und Japhet. Und dann Kapitel 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde seiner Gedanken und seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Vers 9, dies ist die Geschichte Noahs. Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Vers 11, und die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war voll Gewalttat. Und dann Gott sah das und sprach zu Noah in Vers 14, mache dir eine Arche. Und dann Vers 15, und so sollst du sie machen. 500 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Und dann eine Lichtöffnung und so weiter. Aber mit dir will ich einen Bund machen. Und Vers 22, und Noah tat nach allem, was Gott ihm geboten hatte. So tat er. Kapitel 7, Vers 6. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Flut kam. Wasser über die Erde. Und dann Vers 12. Und der Regen fiel auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. An eben diesem Tag gingen Noah und Sem, Ham und Japhet, die Söhne Noahs, und die Frau Noahs und die drei Frauen seiner Söhne mit ihnen in die Arche. Sie und alle Tiere nach ihrer Art. Vers 15. Und sie gingen zu Noah in die Arche, also die Tiere, je zwei und zwei von allem Fleisch. Und dann Vers 16. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Vers 19. Und die Wasser nahmen so sehr Überhand, dass alle Berge, die unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden, 15 Ellen darüber, also gut 5 Meter über dem höchsten Berg, nahmen die Wasser Überhand und die Berge wurden bedeckt. Da verschied alles Fleisch, das sich auf der ganzen Erde regte. Und Vers, Kapitel 8, Vers 4 noch. Und im siebten Monat, am 17. des Monats, ruhte die Eiche auf dem Gebirge Ararat. Vers 14. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde trocken. Und Gott redete zu Noah und sprach: Geh aus der Eiche, du und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alle Tiere, die bei dir sind, lass mit dir hinausgehen. Und Noah baute in Vers 20 dem Herrn einen Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen: Nicht mehr will ich fortan den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des Menschen ist böse von seiner Jugend an. Und nicht will ich mehr fortan alles Lebende schlagen, wie ich getan habe, alle Tage der Erde. Kapitel 9, Vers 1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Und dann Vers 3. Alles, was sich regt, alles, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch. Nur Blut sollt ihr nicht essen. Und dann Vers 8 noch. Und Gott sprach zu Noah und seinen Söhnen zu ihm und sagte: Und ich, siehe, ich errichte meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen nach euch. Vers 13, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Das soll das Zeichen zwischen dir und mir sein. So viel von der Geschichte. Viel Spannendes drin in der Geschichte und viel, was uns etwas zu sagen hat. Und da möchte ich mir einige Sachen noch ganz speziell rauspicken. Kernaussagen aus der Geschichte, die uns heute etwas lehren. Das Erste, was mir aufgefallen war beim Durchlesen gestern nochmal, ist, man muss sich vor Gott schuldig bekennen. Man muss an die Gnade Gottes glauben als einzige Möglichkeit zu überleben. 1. Mose 6, Vers 8 haben wir gelesen. Noah fand Gnade in den Augen des Herrn. Luther hat schon sola gratia gelehrt, nur aus Gnade. Und das gilt heute noch, was bei der Reformation erkannt worden ist, wird zum Glück auch heute noch weltweit gepredigt, dass wir nichts dazu können, wenn wir in die Eiche kommen, wenn wir aus den Gerichten gerettet werden, vor den Gerichten schon in den Himmel geholt werden. Nur durch Glauben auch. Hebräer 11, Vers 7, ein Kapitel der sogenannten Glaubenszeugen, steht: Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt eine Eiche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, Römer 3 sagt aus: Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Alle außer 8 Personen gingen damals alle verloren. Und Gott vergleicht die Zeiten Noahs mit unseren Zeiten. Und wenn der Herr wiederkommt, werden mehr als 8 Personen sein, die dann nicht verloren gehen. Aber von den Milliarden Menschen sind es Millionen, sind es zig Millionen, sind es 100 Millionen. Wir wissen nur, dass es die Minderheit ist, die auf dem schmalen Weg geht und die durch die enge Pforte in die Herrlichkeit eingeht. Gott sagt das. Das sind die vielen Menschen, die wir noch erreichen können. Ich muss mir auch manchmal gestehen, ich warte auf Gelegenheiten und muss schon die perfekte Gelegenheit sein. Manche Leute sind da in der Beziehung extrovertierter, um auf andere Leute zuzugehen. Aber es ist unsere aller Aufgabe, muss ich mir selbst genauso sagen wie euch allen, dass wir die Menschen darauf hinweisen, dass nicht der Mainstream gilt, nicht das, was die meisten tun, sondern das, was Gott sagt und dass die Möglichkeit, was hier für die wenigen passiert ist, aber auch für uns heute noch gilt, dass man noch durch Gnade sich retten lassen kann. Noah war ein Sünder. Zunächst die Erbsünde, dann kam die Flut und dann lesen wir später auch von Tatensünden. Unter anderem von einem großen Besäufnis. Er war Weinbauer und hat sich betrunken und lachte nackt und seine Söhne haben ihn gefunden. Das sind auch ernste Warnungen an uns und wir wissen, dass Noah also nicht nur die Erbsünde hatte, sondern dann nach der Flut zumindest auch Sünden bei ihm vorgefallen ist. Aber Noah akzeptierte zu Recht, dass diese Welt der Todesstrafe durch Ertrinken entgegengeht und dass sie das verdient hatte. Er vertraute auf Gottes Rettungsangebot. Er baute lange Zeit an der Arche, als die Flut noch gar nicht in Sicht war, aber er vertraute auf Gott und hat sich da nicht durcheinander bringen lassen, dass es lange, lange dauerte, bis die Arche fertig war und immer noch kein Regen kam. Und wir, die wir unvollkommener, ungerechter und sündiger sind als Noah damals, vertraut irgendjemand hier im Raum noch auf seine eigene Gerechtigkeit, auf dass er noch irgendwie gute Werke hätte, wo er was dazu tun könnte zu seiner Errettung? Jeder, der sich noch nicht ganz sicher ist, dass er wirklich nur aus Glauben errettet werden kann, der muss das so schnell wie möglich tun, solange die Gnadenzeit noch dauert. Eine weitere Kernaussage aus der Geschichte Noahs ist Gott gehorchen. Alles tun, was Gott uns gebietet, auf dem schmalen Weg gehen. Es war für Noah damals schwer, mit Gott zu wandeln. Wenn er steht, Noah wandelte mit Gott, steht in 1. Mose 6, Vers 9. Das war nicht leicht für ihn. Er lebte in einer sehr glaubensfeindlichen Welt, als wirklich als Einzelkämpfer zusammen mit seiner Familie und alle anderen gegen sich, die ihn verlacht haben. Das war nicht leicht für ihn. Und Noah hatte nicht Momente, in denen er sich zu Gott hingezogen fühlte. Nein, Noah wandelte mit Gott. Das heißt, er war ständig, gleichmäßig, immer mit Gott in Verbindung. Problemlos? Sicher auch nicht problemlos. Sicher auch auf teilweise sehr schwierige Art und Weise hatte er den Kontakt zu Gott ständig. Noah war auch ein Mann und somit hatte er auch Versuchungen, die bei Männern ganz normal sind. Und er hat nicht die erstbeste schöne Frau sich angelacht, die er hätte haben können. Hier steht, mit 500 Jahren hat er Sem, Ham und Japheth und gezeugt. Und mit 500 Jahren, das war mehr als die Hälfte seines Lebens. Wären wir bereit gewesen, bis ins Alter von 45 oder 50 Jahre auf den richtigen Lebenspartner, auf die richtige Lebenspartnerin zu warten? Noah hat das getan. Offensichtlich. Solange, so wie uns die Bibel berichtet. Im Verhältnis zu damals vor der Flut glauben heute wieder mehr Menschen an die Existenz Gottes, aber viele machen sich doch ihr eigenes Gottesbild. Die meisten Menschen akzeptieren Gott nicht so, wie die Bibel ihn beschreibt und sind nicht bereit, ihr Leben ihm zu übergeben. Für Noah war es der schmale Weg, sich auslachen zu lassen, von Ungläubigen und im Gehorsam jahrelang auf die Eiche auf dem Trockenen zu bauen. Er betete und hatte Gemeinschaft mit Gott, anstatt an den Feiern und Orgien dieser Welt teilzunehmen. Wolfgang Bühne, ein Bruder aus der Gemeinde Schoppen, wo wir viele Jahre hingegangen sind, hat auch über das Thema mal was gesagt bei so einer Bibelstudierfreizeit dort im Freizeithaus Schoppen. Und da ging ihm so ein bisschen die Fantasie durch. Mir hat das aber gut gefallen. Er sagte, er könnte sich gut vorstellen, bei dem Bau der Eiche damals, dass sich in der damals besiedelten Welt das alles rumsprach, was da passiert bei Noah. Wie die Presse, sagte er wörtlich, Tag und Nacht Noah belagerte und wie das Fernsehen mit Ü-Wagen erschien, gab es natürlich damals noch nicht, wusste Wolfgang auch, aber das hilft uns ein bisschen zu verstehen, wenn wir so belagert werden und alle Leute sagen, ach, guck mal die da. Und so ging das Noah damals. Noah verzichtete auf Anerkennung durch seine Mitmenschen, zog es vor, Gott zu gefallen und die Menschen gegen sich zu haben. Aber die Menschen haben Noah in Ruhe arbeiten lassen. Gottes Segen ruhte darauf, wenn Noah sozusagen zu Baubesprechungen immer wieder im Gebet mit Gott stand. Es gab keine Anschläge, er hat die Arche zu Ende bauen können. Und auch da, wenn wir etwas tun, was nach Gottes Willen ist, können wir auch darauf uns verlassen, wenn wir alleine oder auch besser noch zu mehreren gemeinsam für eine Sache beten, dass Gott da auch Erfolg geben wird, wenn die Seinen gemeinsam im Gebet zu ihm kommen. Es gab keinen Anschlag. Noah, das nächste, was wir lernen können aus der Geschichte, war weitsichtig. Er sammelte sich Schätze im Himmel und nicht Schätze hier auf der Erde. Obwohl das auch jetzt erstmal ein Schatz war, was er auf der Erde machte, aber eben nicht wie die Städtebauer und sich da häuslich einrichten, sondern Arche bauen. Er war weitsinnig, sichtig und hat da investiert, wo nicht Motte oder Rost zerstört, wie die Bibel uns sagt. 1. Johannes 2, Vers 15 steht, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und Philipper 3, Vers 20 sagt, unser Bürgertum ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Das ist das, was der Herr auch in der Endzeitrede in Matthäus 24 erwähnt. Damals kam die Flut und Gott schloss die Arche ab. Bald kommt unser Herr wieder und Gott schließt quasi auch hinter uns die Tür zur Gnadenzeit ab. Dann ist es genauso vorbei wie damals, als die Arche von Gott zugeschlossen wurde. Es gibt keinen goldenen Mittelweg. Es gibt keinen lustig gelebt und selig gestorben. Das gibt es nicht. Nicht für Menschen damals und nicht für die Menschen heute. 1. Korinther 5, Vers 11 sagt, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Sicher hat Noah das getan. Sind wir bereit, Gott blind zu vertrauen? Noah baute ohne Ahnung von Schiffsbau und ohne Ahnung von Statik zu haben, baute er ein ca. 150 Meter großes Schiff. Keine Ahnung, hatte kein Ingenieurstudium hinter sich. Aber er baute das Schiff auf den Trockenen, auf Gottes Geheiß hin. Das Verhältnis der Arche Noah, wir haben gelesen, wie viel Ellen Länge, Breite, Höhe hatte, das Verhältnis Länge zu Breite zu Höhe war ziemlich genau das gleiche Verhältnis wie die Queen Mary 2. Also Gott wusste schon, wie er konstruiert, dass das auch seetauglich war und Noah brauchte sich nur auf Gott verlassen. Eine weitere Kernaussage aus der Geschichte Noahs ist das Erkennen der Zeit. 1. Thessalonicher 5 sagt uns, dass wir nicht die Stunde kennen brauchen, dass der Herr aber für Ungläubige kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein großes Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Und sie werden nicht entfliehen. Und die letzten Tage, wo die Bibel von spricht, die sind wie die Tage Noahs, werden gekennzeichnet gemäß 2. Timotheus 1, Vers 5, schwere Zeiten, böse Menschen, geldliebend, hochmütig, ungehorsam, undankbar, unversöhnlich, ohne natürliche Liebe. Das sind die Attribute, die da genannt werden. Und wenn wir uns in unserer Gesellschaft umgucken, dann können wir genau das feststellen. Und müssen natürlich auch immer auf uns selbst achten, dass wir nicht diese Attribute irgendwie in uns haben, in denen der alte Mensch durchkommt und wir dann kein Zeugnis gegenüber der Welt sein können. Damals war die Erde voll Gewalttat, haben wir gelesen. Die Erde war verdorben. Die Menschen freuten sich nicht, fragten nicht nach Gott und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Heute Terroranschläge. Denke nur an den 11. September 2001, Anschlag World Trade Center. Paris haben wir schon gehört. Selbstmordattentäter landen unmittelbar im Hades in Qualen wie der reiche Mann, wenn sie ihren Anschlag verübt haben und tot sind. Heute, die Wirtschaftsweisen wissen alle nicht mehr weiter. Wir kennen alle die Probleme mit der Globalisierung. Wird Lieferkette unterbrochen? Ist alles nicht mehr besser und preiswerter? Die wissen nicht mehr weiter, die Menschen. Die Politiker leisten den Amtseid ohne ein so wahr mir Gott helfe und steuern den Karren aus eigener Kraft in den Dreck. Denken nur an ihren eigenen Vorteil, zumindest teilweise. Ausnahmen mag es geben, man darf nicht alle pauschal diffamieren, aber viele Politiker denken nicht an das Wohl des Volkes, sondern denken an sich selbst. Auch die sogenannten christlichen Kirchen sind durch Gottlosigkeit und Ungehorsam geprägt. Wenn man daran denkt, dass evangelische Pfarrer auch teilweise schon homosexuelle Paare trauen, Olaf Latzel erlebt das jetzt gerade, ist wieder ist die Staatsanwaltschaft in Revision gegangen, nächste Instanz, aber er steht dazu. Was die Bibel sagt, ist die Wahrheit. Und er steht da auch einsam wie so Noah, selbst vor der eigenen Kirche. So weit ist es gekommen. Nicht nur vor der Welt, sondern auch vor christlichen Kirchen. Putin zettelt einen grausamen Krieg in der Ukraine an. Aber auch die kleinen Leute, nicht nur die großen Politiker, gehen auf die Straße, die zünden wahllos, zum Beispiel in Paris, auch Autos an. Wenn der Lebensstandard mal nicht mehr hoch genug ist, werden Autos angesteckt, dann tobt der Mob auf der Straße. Es muss sich keine Prophetie mehr erfüllen, bevor der Herr Jesus wiederkommt. Schon jetzt gibt es große Ereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen auf die Zeit danach, wenn wir nicht mehr da sind. Die Zivilisten, die circa 2 Monate lang jetzt im Stahlwerk in Mariupol ausgeharrt haben und mit ihrem Leben schon abgeschlossen hatten, die haben bestimmt gedacht, die sogenannte Drangsalzzeit, die Gerichte Gottes werden schon angefangen. Das war aber nicht so. Die Bewohner der Erde, die werden dann einmal erkennen, dass es noch schlimmer geht als jetzt in Mariupol. Dass es noch schlimmer geht mit der Boshaftigkeit der Menschen und den Gerichten Gottes, wenn wir Christen nicht mehr auf der Erde sind und die Ungläubigen zurückbleiben. Es gab den Tsunami Weihnachten 2004, kann ich mich noch gut daran erinnern, in Asien. Und auch besonders in Ander Aceh, in der Provinz Indonesien, sind besonders viele umgekommen, wo die Scharia noch gilt als einzige Provinz Indonesiens. Ich kenne die Gegend da unten, ich bin da ein paar Mal rumgereist früher. Ansonsten ist Indonesien ein eher moderates islamisches Land, wo aber 200 Millionen Moslems leben. Da gab es damals diesen Tsunami, den schlimmen. Es gab die Überflutung von New Orleans ein Jahr später, wo die ganze Stadt unter Wasser stand. Es gab voriges Jahr das Hochwasser an der Ahr, an der Nahe und an der Erft. Haben wir alle gesehen, die Bilder sicherlich irgendwie im Fernsehen. Es gab viele Naturkatastrophen, Erdbeben, Seuchen wie Corona, Umweltverschmutzungen. Was kommt noch? Wir wissen nur eins: Der Herr kommt wieder. Und die ernste Frage an jeden hier im Raum und außerhalb: Bist du dabei? Leben wir in der Spaßgesellschaft wie die Menschen in Noahs Tagen? Oder vertrauen wir auf Noah und auf Gott und gehorchen ihm und bauen an der Rettungsarche für Ungläubige? Ihr Lieben, der Herr hat sein kostbares Blut für uns gegeben, um uns zu retten. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns denn seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Liebe zu Gott, Liebe zu unseren Mitgeschwistern untereinander, aber auch Liebe zu ungläubigen Menschen, die noch nicht errettet sind. Er hat uns sein Wort gegeben und möchte uns gerne schon auf dieser Erde glücklich machen. Er hat uns treue Männer Gottes und auch treue Frauen Gottes als Vorbilder gegeben. Lernen wir von ihnen, nicht nur von Noah, sondern auch von den anderen. Gott braucht keine Konstrukteure im Bootsbau. Gott braucht Arbeiter und auch Personal, das den Passagieren den Weg ins Innere der Eiche weist. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Peter Hane, einmal aus einer Predigt, der gesagt hat: Gott will keine Theologen, er will Nachfolger.